alle gängigen Festplattenverschlüsselungen haben eine Schwachstelle, und zwar speichern die ihren Schlüssel, den sie notwendigerweise zur Festplattenverschlüsselung ablegen müssen, irgendwo im RAM. Und dieser RAM ist jetzt der Hauptspeicher, der ist auslesbar. Und zwar immer dann, wenn der Computer in andere Hände gerät, solange dieser nicht komplett ausgeschaltet ist. Das heißt, wenn ich eine Festplattenverschlüsselung habe, mein Laptop ist aus, verliere den am Bahnhof oder am Flughafen, passiert erstmal nichts, ist er allerdings im Standby, was ich zum Beispiel persönlich relativ häufig mache, mein Laptop einfach zuklappe, dann ist er im Standby. Und geht er dann verloren, dann kann der Angreifer mit so einer genannten Coldboot-Attacke den Schlüssel auslesen.
Das heißt, es bringt auch nichts, wenn die Polizei vor meiner Tür steht und meinen Rechner mitnehmen will, ich ihn zwar schnell ausmache, damit die Festplattenverschlüsselung zugreifen kann, weil die Polizei es auslesen kann.
Da muss man den Rechner halt schon schnell auslesen. Der Datenremanenzeffekt von RAM ist ungefähr 30 Sekunden. Das heißt, 30 Sekunden ist der RAM-Inhalt noch auslesbar. Das heißt, wenn ein Rechner oder Surfer auch, also Surfer, die beschlagnahmt werden zur Durchsuchung, auf die trifft das genauso zu wie auf Laptops, die ich am Bahnhof oder Flughafen verliere, wenn die länger als 30 Sekunden ausfahren, bin ich mit gängigen Systemen nicht in Gefahr. Laufen sie allerdings beim Zugriff, bin ich in Gefahr.
Weißt du, ob es das tatsächlich real vorkommt, dass mein Rechner, wenn ich ihn dann schnell ausmache und diese 30 Sekunden noch gibt, ob dann ausgelesen wird? Also ist es eine reale Gefahr oder ist es...
Ja, also die Gefahr ist schon in dem Maße real, dass halt in Testumgebungen das nachgewiesen wurde. Das habe ich auch selber ausprobiert, und das haben halt die Forscher damals, die Coldboot-Attacken vorgestellt haben, haben auch selber den Key sowohl von BitLocker für Windows als auch von DMCrypt für Linux als auch von FileVault für MacOS bei all den Keys erfolgreich wiederherstellen können. Ist insofern also schon eine reale Gefahr, wovon ich allerdings persönlich zum Beispiel noch nicht weiß, sind irgendwelche Fälle, dass wirklich jemand einen Laptop geklaut hat und diese Coldboot-Attacke gefahren hat, gerade um an den Key zu kommen. Die meisten Leute verkaufen dann wahrscheinlich doch einfach nur einen Laptop, so wie er ist. Ist aber eine präsente Gefahr.
Zumindest, wenn man tatsächlich paranoid genug ist, um seine Festplatte zu verschlüsseln.
Also normalerweise, Festplattenverschlüsselung wird ja gerade von den Personen durchgeführt, die das wirklich nötig haben, entweder um Firmengeheimnisse zu wahren oder eigene besonders kritische Geheimnisse. Der ganz normale Verbraucher benutzt ja oft auch gar keine Festplattenverschlüsselung. Man kann davon ausgehen, dass die Leute, die es benutzen, die haben halt wirklich Daten, da ist das notwendig.
Und eigentlich ist dann das Standard DMCrypt zum Beispiel und BitLocker nicht tauglich. Ihr habt Tresor. Kommen wir mal zu den technischen Details dazu. Was genau macht ihr?
Also bei gängigen Systemen ist ja so, dass der Schlüssel, wie gesagt, im Hauptspeicher abgelegt wird und dieser Hauptspeicher halt zugreifbar ist. Wir gehen jetzt den Weg und sagen, wir tun den Schlüssel einfach woanders hin, und zwar in den Hauptprozessor. Dort legen wir den in Registern ab, in den sogenannten Debugging-Registern. Die sind normalerweise nur für Entwickler vonnöten, und für den normalen Endverbraucher, der bekommt davon gar nichts mit, der benutzt diese Debugging-Register nicht. Das heißt, wir haben gesagt, okay, da man die so selten braucht, nehmen wir die als Speicher für den Key, und der steht jetzt nicht mehr im RAM.
Er steht nicht mehr im RAM, damit ist er so erstmal nicht auslesbar.
Er ist so nicht auslesbar für die Attacken, die bekannt sind. Ganz ausschließen können wir nicht, dass in den nächsten Jahren jemand kommt und sagt, okay, jetzt speichern die den Key im CPU, im Prozessor, jetzt lesen wir ihn auch da aus.
Die Debug-Register gehören eben direkt zur CPU, hat also jeder Rechner. Das heißt auch, jeder Mensch könnte sich auf seinem Rechner euren entwickelten Tresor aufsetzen.
Ja, das ist fast richtig. Also wir gehen schon von halbwegs aktuellen Prozessoren aus, weil wir auch einige andere Einschränkungen machen. Zum Beispiel beziehen wir uns im Moment auf 64-Bit. Das hat mehr praktische Gründe, weil es halt immer sehr schwierig ist, Programme für eine große Anzahl von Plattformen zur Verfügung zu stellen. Und wir im akademischen Bereich entwickeln ja hauptsächlich Prototypen. Das heißt, wir haben uns im Moment schon auf einen relativ aktuellen 64-Bit-CPU von Intel spezialisiert. Aber die Idee ist auf jeden Fall übertragbar auf andere Systeme. Und damit für die meisten Nutzer, ja.
Wegen was ihr aktuell entwickelt habt, ist es denn schon einsetzbar?
Also das, was wir aktuell entwickelt haben, ist für den Linux-Kernel einsetzbar. Das hat einfach den Grund, dass Linux ist halt Open Source, frei für jeden sozusagen manipulierbar. Wir konnten da uns austoben im Kernel-Space selber, weil die Implementierung, die wir gemacht haben, ist so einfach nicht im Userland möglich. Problem ist, das Ganze auf Windows anzuwenden, ist dann halt noch ein bisschen komplizierter, weil Windows halt eben nicht diese Freiheit hat, dass es einen Open-Source-Kernel hat, den wir manipulieren könnten. Und deswegen haben wir jetzt an einer Lösung gearbeitet oder sind daran und ganz zuversichtlich, dass wir die Anfang nächsten Jahres im Frühjahr auch veröffentlichen können.
Bleiben wir erstmal noch kurz bei dem, was es schon gibt. Wie sieht es denn damit aus, wenn ich es mir denn aufsetze, wenn ich einen 64-Bit-Computer habe und die zeitliche Kapazität, das mehr aufzusetzen? Wie sieht das denn mit der Performance aus? Kann ich ganz normal weiterarbeiten, weil Verschlüsselung ja schon immer mehr Kapazitäten benötigt?
Genau, also Sicherheit geht immer zulasten von Performance und das ist auch hier der Fall. Unsere Festplattenverschlüsselung ist auf jeden Fall etwas langsamer als die Standard-Festplattenverschlüsselung, einfach aus dem Grund, dass wir die Rundenschlüssel immer wieder neu berechnen müssen, weil wir dazu keinen Platz in der CPU haben, um diese zu speichern. Allerdings haben unsere Tests gezeigt, dass in praktischen Fällen die Festplatte dann doch eher so langsam schreibt, dass der Hauptteil der Zeit durch den hardwaremäßigen physikalischen Schreibzugriff verloren geht und die eigentliche Verschlüsselung quasi nur noch einen kleinen Prozentteil dessen ausmacht, wie viel Zeit da für das Schreiben drauf geht, sodass die Performance im Endeffekt vergleichbar ist mit bisherigen Systemen. Also es ist durchaus praktisch einsetzbar.
Wo finde ich das denn, wenn ich es einsetzen möchte, diese bisherige Version?
Die ist als Linux-Kernel-Patch auf der Homepage unseres Lehrstuhls an der Uni Erlangen, das ist der Lehrstuhl für Informatik 1, IT-Sicherheitsinfrastrukturen, verfügbar.
Und du hast schon erwähnt, es gibt eine aktuelle Version, weil das Problem ja ist zum Beispiel, dass es nur für Linux bisher tauglich war. Was macht denn die neue Version, die voraussichtlich im kommenden Jahr erscheinen wird, aus?
Genau, die kommende Version geht halt den Ansatz, dass sie eine Ebene unter das Betriebssystem geht, in den sogenannten Hypervisor.
Was genau ist das?
Ein Hypervisor ist wer Virtualisierung kennt, normalerweise hat man ja so VMware oder VirtualBox, da könnte man mehrere Computer in einem laufenden Computer starten. Und was wir machen, ist die Hardware-Virtualisierung, die von Intel unterstützt wird, auszunutzen, die uns erlaubt, unterhalb des Betriebssystems andere Dinge noch zu tun. In dem Fall ist es die Festplattenzugriffe. Wir fangen die Festplattenzugriffe des eigentlichen Betriebssystems ab und lassen alle anderen Hardware-Zugriffe durch. Das heißt, Zugriffe auf Maus, Tastatur, Monitor, Drucker, aus Performancegründen werden die einfach gar nicht angerührt, sondern halt nur die Festplattenzugriffe und damit ist die Festplattenverschlüsselung, die durch Tresor zur Verfügung gestellt wird, dann transparent für das Betriebssystem, womit im Endeffekt alle Betriebssysteme unterstützt werden. Also neben Linux, gerade auch Windows und MacOS und jedes andere erdenkliche.
Das heißt, ihr bootet erst das und dann kommt das Betriebssystem
also,
oben drauf.
Genau, im Prinzip wird erst dieser Hypervisor gebootet, der sich unter das Betriebssystem legt und der wiederum bootet dann das Betriebssystem.
Und das liegt dann auch, wie das andere auch, in der CPU vor und kann erstmal so nicht ausgelesen werden.
Genau, die Idee von Tresor wird in den Hypervisor so 1:1 übernommen. Das heißt, der Key steht weiterhin nicht in RAM, sondern weiterhin nur in den Debug-Registern. Und dem ganzen darüberliegenden Betriebssystem werden diese Debug-Register halt vorenthalten. Jeder Zugriff darauf wird mit einem Fehler zurückgegeben. Da diese aber so selten benutzt werden, wird das in den meisten Fällen nicht auffallen.